Lieber Vater im Himmel, das ist so ein schwieriges Wort, Gnade. Herr, wir bitten dich, dass du uns das aufschließt, dass wir merken, dass du uns so lieb hast, dass du gerade uns begnadigst, dass du gerade uns heraushilfst aus alten Bindungen, aus unguten Gewohnheiten, aus unserem abgewandten Blick von dir, dass du wieder die Hauptsache bist in unserem Leben. Wir bitten dich, dass dieser Sonntag dazu beiträgt, dass du wieder die Hauptsache wirst in unserem Leben. Wir danken dir, dass du jetzt da bist, bei uns hier im Raum, bei denen, die unten am Bildschirm den Gottesdienst mitverfolgen, bei denen, die ihn am Internet mitverfolgen oder auf der Kassette hören. Du bist jetzt da als der Segnende und du lädst uns ein, bei dir zu sein. Herr, wir sind da und hilf uns, richtig hinzuhören. Und das bitten wir dich jetzt gerade auch in dieser spannenden Fußballzeit, dass wir nicht so ganz ergriffen sind von diesem Fieber, sondern dass du noch durchkommst bei uns, dass wir spüren, was dir am Herzen liegt. Wir bitten dich da für die Christen, die mitspielen. Wir bitten dich aber auch für die Christen, die jetzt unterwegs sind, um Menschen zu helfen, dich neu kennenzulernen oder erstmals kennenzulernen. Herr, segne all diese Versuche, dich zu ehren. Herr, nun bitten wir dich um deinen Segen für uns, für die Predigt, für Pastor Andreas Schäfer, dass du ihm ein gutes Wort gibst, das wir verstehen und umsetzen können. Herr, wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns Jesus Christus gegeben hast, dass du hier bist unter uns durch den Heiligen Geist und dass du jeden von uns mit seiner besonderen Not und seiner besonderen Erwartung jetzt segnest. Herzlichen Dank dafür. Amen.
Gestern Morgen beim Brötchen holen schien die Verkäuferin noch ganz in der emotionalen Welle des ersten deutschen Fußballspieles zu schweben, als sie einem Kunden direkt vor mir die Brötchentüte überreichte mit dem Hinweis: und jetzt noch ein schönes Fußballwochenende. Die Reaktion von ihm: das sind Sie bei mir an der ganz falschen Stelle. Da scheiden sich die Geister, ich weiß. Manche hoffen auf den 10. Juli, wenn alles wieder normal ist. Andere sind mittendrin, die Nächsten packt's noch, aber da scheiden sich die Geister. Der Text heute Morgen, da scheiden sich auch die Geister. Die einen sagen, Zitat, ein trockener Predigttext, nur wenig benutzt. Und die anderen, und dazu gehöre ich, die sagen, traumhaft. Das ist ja traumhaft, Titus 2. Da gerät man ja ins Schwärmen. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, was da steht. Ein unglaublicher Text. Nur, das ist bei so Texten, die unglaublich sind, die Gefahr, dass sie fast zu gut sind. Und wenn Texte zu gut sind, dann stehen Prediger immer in der Gefahr, zu versuchen, alles, was dieser Text beinhaltet, möglichst ihn auch zu vermitteln. Und das gibt dann eine dermaßige Wahnsinnsladung, dass man nachher gar nicht mehr weiß, worum geht's eigentlich. Das ist die Gefahr heute. Also, dass sie so zugebaggert werden von mir, dass sie nachher nicht mehr sehen, worüber hat er eigentlich gesprochen. Das sind ja allein diese Begriffsdichte von Paulus, ist unglaublich. Rettende Gnade Gottes für alle Menschen in Zucht nehmen, absagen, Begierden in der Welt leben, gerecht, warten, Herrlichkeit, Erscheinung Gottes, Volk befreien, Volk eifrig zu guten Werken, erlöst. Ein Begriff nach dem anderen, wo ein Begriff schon ausreichen wird. Also fast zu viel. Und wenn was zu viel wird, dann kann man es nicht mehr leben. Dann wischt es weg. Dann geht es uns vielleicht wie manches Mal, dass wir nur noch auf einer theoretischen Ebene über alle möglichen Dinge reden, aber es greift nicht mehr. Vielleicht kennen Sie den schon, da sind drei Christen zusammen und diskutieren über die beste Form des Gebetes. Und im selben Raum arbeitet ein Fernmeldetechniker an der Telefonleitung. Und der eine Christ sagt, also ich denke, die beste Haltung im Gebet, wenn ich auf Knien bete, da spüre ich Gott besonders nah. Und er sagt, nein, nein, man muss stehen und die Hände erhoben halten, dann wird Gott besonders. Und der Dritte sagt, nein, nein, ich muss mich ausstrecken vor Gott in Zeichen der Hingabe. Und dann unterbricht der Fernmeldetechniker und sagt, meine beste Gebetsform war, als ich kopfüber an einem Telefonmast hing. Da habe ich zum ersten Mal richtig gebetet. Ja? Also, verstehen Sie, das ist gemein. Wenn es zu dicht, wenn es zu richtig wird, dann wird es so wustig, dass man gar nicht mehr was damit anfangen kann. Ich hoffe, dass Sie am Ende dieses Gottesdienstes sagen, das und das, das nehme ich aus Titus 2 mit. Was ist denn das Besondere an diesem Text? Was ist der Clou von Titus 2, 11 bis 14? Also ist es das, dass Paulus das hinkriegt, genial die Vergangenheit dessen, was in Christus geschehen ist, die Gegenwart, in der wir leben und die Zukunft, die auf uns zukommt, miteinander in einen Text hineinzupacken? Ist der Clou vielleicht das, dass in einem Text diese doppelte Epiphanie, dieses zweimalige Auftreten des Sohnes Gottes beschrieben wird? Es ist erschienen, rettende Gnade, das erste Kommen des Sohnes Gottes, und wir warten auf das Erscheinen dieses Sohnes Gottes. Oder sind wir besonders fasziniert, dass in diesem Text gleich zweimal von der Rettung die Rede ist? Einmal eben von dem rettenden, gnadenhandelnden Gottes und dann von dem Retter, von dem Heiland Jesus Christus ganz dick. Oder lieben wir besonders dieses doppelte Stichwort von der Gnade und der Herrlichkeit, diesen beiden großen Erscheinungsformen unseres Gottes? Oder ist es uns besonders nahe, diese geniale Verbindung, die der Apostel Paulus immer wieder gelingt, von Universalität, Gnade Gottes allen Menschen, persönlich angenommen von uns? Oder lieben wir dieses Jesus-Zitat, die AT-Zitat im 14. Vers? Was ist es denn? Was ist es denn, was uns am meisten an diesem Text fasziniert? Ich denke, der besondere Clou von Titus 2, 11 bis 14 ist, dass der Apostel Paulus und die Leitung des Heiligen Geistes hier drei Themen miteinander verbindet, die normalerweise in der christlichen Szene immer einzeln dargestellt werden und wir meistens auch nur immer auf eines der drei Stücke unser geistliches Leben ausrichten, deswegen auch normal zu Einseitigkeiten neigen. Paulus nimmt drei große theologische Bereiche zusammen und verbindet sie. Er verbindet den Bereich der Soteriologie, das ist die Lehre von der Rettung, den Bereich der Ethik, wie ein Christ leben soll, und den Bereich der Eschatologie, der letzten Dinge. Die drei Bereiche, Soteriologie, Ethik und Eschatologie, und setzt ein Wort drüber. Gnade. Das ist der eigentliche Clou von Titus 2. Sie kennen alle diese drei Bereiche. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, kennt diese drei Bereiche. Die spielen eine Rolle. Aber sie spielen ganz unterschiedlich eine Rolle. Und sie werden nicht unbedingt unter das Vorzeichen der Gnade gesetzt. Ja doch, bei der Rettung schon noch, nicht wahr? Da geht es ja um Gnade, auch in unserem Verständnis. Und dann kann man den Grund der Gnade erfassen, die Notwendigkeit der Rettung, den Umfang der Rettung, die Erfahrung der Rettung, das Leben in dieser Rettung. Da klappt es noch. Aber schon bei der Ethik hört es ja schon auf, das mit Gnade zu verbinden. Das tun die wenigsten, und gerade ist das Problem, das tun die wenigsten unter uns. Ethik, das heißt, wie ich leben soll, mit Gnade zu verbinden. Und dann noch die Zukunft. Da habe ich ein Buch vorgestellt im Rahmen unserer Pfingst-Bibelstudienwoche über die Endzeit. Und dann merke ich, das ist bei Einzelnen so ein Gruselwort. Das sind nur die apokalyptischen Reiter über die Steppe weh, nicht wahr? Und hier verbindet der Apostel Paulus mit Eschatologie, mit der Lehre von den letzten Dingen, eine Person, nämlich Jesus. Das ist für ihn die Zukunft. Und deswegen steht bei ihm Gnade ganz oben drüber. Also drei Bereiche, Soteriologie, die Rettung, Ethik, wie ich leben soll, Eschatologie, die Zukunft, unter ein Stichwort Gnade. Gnade, das ist das, was Gottes Liebe aus uns macht. Gnade, das ist das, was Gottes Liebe aus uns macht. Und lasst uns ganz, ganz einfach heute Morgen diese dreifache Gnade uns anschauen. Rettungsgnade, Erziehungsgnade, Hoffnungsgnade, ganz schlicht. Und vielleicht, nein, nur vielleicht, dafür sind wir hier. Und dafür haben wir auch Gebet. Vielleicht und ganz hoffentlich erfahren Sie Gnade Gottes in dieser Stunde. Rettungsgnade. Wir alle leben im Vergleich. Gerade morgen habe ich meiner Frau noch am Frühstück darüber diskutiert, dass manchmal das Elend, dass wir andauernd im Vergleich leben. Auch Gäste, die auf die Langensteinbacher Höhe kommen, leben immer im Vergleich. Damit müssen wir auch leben, das wissen wir. Und dann wird verglichen, was sie bei welcher Freizeit, in welchem Haus, wie, wann, wo erlebt haben. Was sind Vor- und Nachteile, Pro und Contra. Manche haben ganze Listen. Also ganz, wir leben immer im Vergleich. Wenn wir jetzt mal Dinge vergleichen, die man eigentlich nicht vergleichen kann, also auf der einen Seite die unterschiedlichsten Religionen und auf der anderen Seite den christlichen Glauben. Das kann man eigentlich vergleichen, aber machen wir es mal. Ja? Auf der einen Seite die Religion und auf der anderen Seite den christlichen Glauben. Was ist denn dann das, was in ganz besonderer Weise den christlichen Glauben kennzeichnet? Ich denke, Tiedeke hat es einmal auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat, die Bibel sagt einer atemberaubenden Schlichtheit, dass die letzte Macht uns gut sei. Die Bibel sagt einer atemberaubenden Schlichtheit, dass die letzte Macht uns gut sei. Und das ist so gut gemeint, ja, so gut gemeint, so gut steht sie zu uns, diese letzte Macht, der lebendige Gott, dass es zu einem totalen Einsatz dieser letzten Macht uns zugut kommt. Das ist der eigentliche Besonderheit, dieser eigentliche Vergleichspunkt, auf den es ankommt, dass die letzte Macht uns gut sei und sich das alles kosten lässt. Nämlich das Letzte, was diese letzte Macht hatte, den einzig geborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Und das erleben wir in diesem Text, wenn wir den 14. Vers auf uns wirken lassen, der sich selbst für uns gegeben hat. Das ist es. Der sich selbst für uns gegeben hat, der uns erlöste von aller Ungerechtigkeit, der uns gereinigt hat, der uns in ein neues Leben hineingestellt hat, dass wir ganz anders leben können. Oder wenn Sie den 11. Vers nehmen, es ist erschienen, der Vorhang ist weggezogen worden, es geschah Bethlehem, es kam den Rabbi von Nazareth, es gab den Mann, der dann eben den Weg ans Kreuz ging, der bis in den Tod hinein gehorsam war, der auferstanden ist, es ist erschienen, dieses Handeln uns zugut. Das hat er getan. Das ist Rettungsgnade. Rettungsgnade, das heißt doch, dass er uns aus der zerstörten Beziehung zwischen uns und Gott herausholen musste und wollte. Dass er unser Schuldenkonto gesehen hat, was sich angehäuft hat. Dass er gemerkt hat, in welches Bindungsgefüge wir hineingerutscht sind, aus dem wir nicht herauskommen. Dass unsere Zukunft ihm vor Augen lag. Nämlich, dass wir in den Machtbereich des Todes und des Teufels abmarschieren und in die Gerichte kommen. Und das alles unter dem Vorzeichen, die Bibel sagt in einer atemberaubenden Schlichtheit, dass die letzte Macht uns gut sei. Er investiert seinen Sohn zu unserer Rettung. Und nun sagt hier der Apostel Paulus, dass es nicht nur für eine kleine Elite passiert. Nicht so für die Crème de la Crème, für die Obersten noch so gerade so eben, die eben noch gerade, sondern das ist erschienen für alle Menschen. Für alle Menschen. Und das, was für alle Menschen gilt und allen Menschen gelten wird, wird persönlich angenommen. Und so steht im ersten Teil, es ist erschienen allen Menschen. Er hat sich selbst für uns gegeben. Menschen, die es erlebt, erfahren haben, die jetzt hineingekommen sind in diesen Machtbereich der Gnade. Das heißt, wenn ich es mit Rettungsgnade zu tun habe, dann gucke ich zuerst zurück. Ich gucke zurück in die Erfahrung, wie die Rettungsgnade vom Kreuz, von Golgatha, in mein persönliches Leben hineingekommen ist. Da gibt es ja ganz viele heute Morgen mit mir, die das konkret vor Augen haben, wie Rettungsgnade in ihr Leben gekommen ist. Wie sie es begriffen haben, wie sie es angenommen haben, wie sie Kinder Gottes geworden sind, wie sie sich bekehrt, entschieden, wiedergeboren, welche Terminologie auch immer sie nehmen, wie das geltend geworden ist für sie und sagen, ich gehöre Jesus Christus. Und wer das begriffen, wer das erfahren hat, der versteht auch, warum die Christen, solange sie leben, ihre Gnadenlieder singen. Amazing Grace, nicht wahr? Was ist das passiert? Gnade hat mich erreicht. Gnade ist das, was Liebe aus mir macht. Und das ist ein wunderbares Geschenk und deswegen gehört zur Gnade immer wieder dieser wunderbare, bestärkende Rückblick. Das ist in meinem Leben geschehen. Stark, was Gnade macht. Aber vielleicht können Sie gar nicht zurückschauen. Vielleicht gelingt Ihnen das gar nicht, weil diese Realität, von der hier gerade die Rede ist, das ist noch gar nicht so Ihre Realität. Das kann doch sein. Es ist doch ein Unterschied, ob ich um Gnade weiß oder ob ich mir Gnade wünsche oder ob ich Gnade erfahren habe und Gnade lebe. Das sind doch zwei verschiedene Paar Stiefel. Und so kann es doch sein, dass ich mich zwar im Umfeld christlichen Lebens irgendwie wohlfühle, vielleicht auch einen inneren Drang verspüre, vielleicht auch eine gewisse Nähe verspüre, vielleicht sogar eine Sehnsucht verspüre und doch noch nie das für mich persönlich festgemacht habe, der am Kreuz sein Leben für mich gelassen hat, der gehört jetzt mir. Ich bin zum Glauben gekommen. Ich habe mich entschieden für Christus. Kann doch sein. Kann doch sein, dass man so reingerutscht ist in ein geliehenes Christen-Image. Das geht. Das kann man eher nicht ansehen, nicht wahr? Das steht nicht auf ihrer Stirn geschrieben, entschieden für Christus, sondern das ist ja etwas, was man selber weiß. Und so rutscht manch einer in so eine Rolle à la Hauptmann von Köpenick hinein, nicht wahr? Das funktioniert alles. Man hat die richtige Christenuniform angezogen und die anderen scheinen die Uniform auch zu akzeptieren, nicht wahr? Mit der ich da rumlaufe und dann handelt man in dieser geliehenen Uniform eines Christen und lebt da sein Leben. Das Problem ist nur, selbst wenn es nie auffliegt wie in dem Stück, Sie wissen es und er weiß es, ob die Uniform echt ist oder geliehen. Und deswegen, das ist doch was ganz Wichtiges, dass man sagt, Herr, das, was hier die Jesus-Leute erzählen, dass sie Gnade ergriffen haben, das gilt mir noch nicht, das soll mir aber gelten. Manche, die finden das fast ärgerlich, ausgrenzend. Nein, das ist nicht ausgrenzend. Verstehen Sie das nicht falsch? So umgekehrt, sie werden nicht einfach christlich eingemeindet. Sie werden vorher gefragt, ob sie das wollen. Sie werden nicht einfach christianisiert. Es gehört zur Würde des Menschen, sich entscheiden zu können, zu sagen, das will ich oder das will ich nicht. Und bei dieser Entscheidung kann man sie auch behaften und sagen, wollten Sie das oder wollten Sie es nicht? Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich diese Einladung zum Beziehungsbeginn ernst nehme und annehme. Gnade Gottes, die allen Menschen gilt, wird persönlich angenommen. Da können Sie ins Neue Testament hineinschauen, wo Sie wollen, überall erleben Sie dieses Phänomen. Dass der Boden der Gnade für alle bereit ist und es wird persönlich angenommen. Denken Sie an den Kämmerer da aus Afrika, der da heranmarschiert und der das Evangelium erzählt und erklärt bekommt davon von Philippus und da eben mit ihm das so den Propheten Jesaja ausgelegt bekommt und dann sagt der Philippus ihm von dieser umfassenden Gnade Gottes und dann sagt der Philippus, ja wunderbar, das ist ja alles erledigt. Und er sagt, nein, dann lasse ich mich jetzt taufen. Das heißt, ich will das persönlich für mich greifen, das wird für mich sichtbar in der Taufe. Und ich denke an die Cornelius-Erweckungsversammlung da im Haus dieses Soldaten, die eine persönliche Hinwendung ganz aktiv gewollt haben, sich sogar den Missionar eingekauft haben, damit sie von Jesus hören und das festmachen und das klar wird. Immer wieder dieses Phänomen. Ich denke an die große Predigt des Apostels Paulus auf dem Areopag. Ich sage mal eine Zahl, wo 80 oder 90% gesagt haben, mit diesem Körnerpicker und Laientheologen und Philosophen da aus Israel wollen wir nichts zu tun haben. Aber einige hörten die Botschaft der Auferstehung und nahmen es für sich persönlich an und bilden Kern der Gemeinde in Athen. So klappt es, so funktioniert es. Und vielleicht sind Sie heute Morgen in diesem Gottesdienst und sagen, Gnade, Gnade, dass ich gerettet bin, dass mir Schuld vergeben ist, dass ich weiß, Gott ist mir gut. Dass ihr bewusste Beziehung zu Jesus habt, das ist es. Dann können Sie das für sich ganz persönlich festmachen. Da brauchen Sie nicht mal irgendwie einen kirchlichen Antrag. Da gibt es auch kein Formular für. Das kann man ihm sagen. Ich habe vor ein, zwei, drei Tagen einen schönen Telefonanruf bekommen. Da ist eine Person, die in unserer Mitte hier ist und die dann gesagt hat, übrigens, damit Sie es wissen, ich bin übrigens zum Glauben gekommen in einer Ihrer Vorträge. Das war's. Schönen Dank. Das ist ganz normal. Da war kein Personal dabei, kein Sicherheitsschutz, kein ausgebildeter Cheftheologe, sondern da hat jemand gesagt, Herr, das, was du mir dazu sagst, das soll mir gelten. Ich sage Ja zu dir. Und dann gilt's. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Bevollmächtigung, Kinder Gottes zu heißen. So einfach? Ja, so einfach. Ja, ich weiß, manchmal hilft's auch, wenn man jemanden hat, der einen begleitet. Und deswegen haben wir ja Christen hier vorne. Dürfen Sie gern für sich in Anspruch nehmen, damit auch Sie rückblickend Gnadenlieder singen können und sagen können, das ist meine Sache. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Vergangenheit ist mir vergeben. Der Christus in der Mitte, die Zukunft steht vor mir. Also, wenn es um Rettungsgnade geht, dann schauen wir zurück. Aber wir schauen nicht nur zurück. Wenn es um Rettungsgnade geht, dann ist es auch so, dass wir mit der Gnade noch nicht fertig sind. Ich denke, das werden alle Jesus-Leute in diesem Raum mit mir bezeugen. Das, was mit der Gnade in unserem Leben passiert ist, ist so dermaßen unglaublich, dass wir ganz lange brauchen, bis es in unserem Menschsein tatsächlich verankert ist. Im Durchschnitt brauchen wir ein Leben. Bis es annähernd begreifen, was passiert ist. Ich bin begnadigt. Gott ist mir gut. Das ist unserem Denken so dermaßen zuwider. Das ist so dermaßen anders, dass uns ganz, ganz schwer fällt, auch wenn wir es wollten, das hineinzunehmen, das zu leben, das zu atmen. Gottes Liebe, Gottes Vergebung, Gottes Annahme, Gottes Treue, Gottes Zukunft, Gottes Gerichtsfreisprechung, Gottes Kindschaft. Unglaublich, ja, unglaublich, unglaublich. Und das ist unser Problem. Wir können es kaum glauben. Und deswegen haben selbst Jesus-Leute, oder mal gerade Jesus-Leute, ein Problem mit der Gnade. Gnade tatsächlich zu leben für ihr Leben. Und jeder hat da seine Schattenseite, wo er als Kind Gottes, als Jesus-Angehöriger Gnadenprobleme hat. Die kommen ganz eigenartig. Die einen kriegen Gnadenprobleme, dass in ihrer Seele plötzlich ihre Vergangenheit wieder auftaucht. Obwohl das schon lange im Namen Jesu vergeben ist. Hinkt meine Seele hinterher. Und immer wieder mal kommen so die alten Klamotten wieder aus dem Urgrund meines Herzens hervor und stellen die Grundsatzfrage, meinst du wirklich, das ist einfach nur so weg, nur weil du zu Jesus gekommen bist? Manches Mal geht es auch jahrelang gut und wir genießen die Gemeinschaft mit Jesus. Und plötzlich kommt irgendeine Sache, die wirft alles um. Da geraten wir in eine Krise hinein, da scheint unser frommes Leben vielleicht einen Schlag zu kriegen, da blättert der Lack ein bisschen ab und dann fragen wir uns, was habe ich jetzt noch zu bringen, was bin ich eigentlich? Und wir merken, wir sind nichts, das ist ja gar kein Problem, weil wir sind ja begnadigt. Und wieder andere denken, Gnade ist was ähnliches wie ein Darlehen. Ja, sie haben am Anfang ihrer Jesus-Gemeinschaft einen Wahnsinnskredit aufgenommen, den Gnadenkredit. Und der muss jetzt zurückgezahlt werden. Machen wir ja gern, Hauptsache es ist im Himmel. Aber jetzt zahlen wir den Gnadenkredit zurück. Und dann zahlen wir ihn zurück mit all unserer Leistung, unserem Arbeit, unserem Dienen. Und wir sehen, die Summe ist zu hoch angesichts meiner noch voraussichtlichen Lebenslänge. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich mit einer Darlehensminussumme noch in Ewigkeit abmarschieren. Denn dieser Kredit ist ja unglaublich. Und das, was ich ableisten kann, wird ja immer weniger. Was für große Gnadenprobleme. Aber daran haben wir Jesus-Leute immer zu tun. Und deswegen hört es nicht auf, unser Thema zu sein. Erschienen ist rettende Gnade. Und es ist ein absolut lohnender Kraftakt eines geistlichen Menschen, seine Seele zu füttern mit der Botschaft der Gnade. Das tun sie gerade heute Morgen. Die Seele zu füttern mit der Botschaft der Gnade. Zu wissen, so sieht mich mein Herr. Meine Vergangenheit ist vergeben, in der Gegenwart steht er, in der Zukunft erwartet er mich. Das heißt aber auch, dass ich fortan nicht gewillt bin, einen gnadenlosen Tag zu leben. Und ein gnadenloser Tag zu leben, heißt ja gar nicht, dass er die Gnade abstellt, sondern das heißt, dass ich die Gnade nicht in Anspruch nehme und in die alten Rillen zurückrolle und mein Leben nach einer gewissen Qualitätsliste abarbeite, nach gewissen Standards mich messe. Das ist gnadenlos, wie viele Jesus-Leute Tag für Tag leben. Deswegen ist ganz entscheidend zu begreifen, wenn es um Rettungsgnade ist, dann gucke ich nicht nur rückwärts und singe meine Gnadenlieder, sondern stehe auch mitten in meinem Alltag und sage, ich will nicht gnadenlos leben. Deine Gnade gilt für diesen Tag. So klein, so mickrig, so sündig, so durchschnittlich, so schwach er auch immer gewesen ist. Du stehst dafür da. Das ist eine ganz andere Basis. Das gilt auch dann, wenn plötzlich mein ganzes Lebensfundament zu zerbröseln scheint. Wenn die Krankheit greift, wenn das Alter greift, wenn all das nicht mehr, was ich so meine, zusammenhalten zu können, wie eine Sandburg so ganz langsam abgetragen wird, am Ende bleibt überhaupt nichts mehr übrig, dann gilt trotzdem, wir haben Gnade erfahren. Ich lebe, nein, der Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus als sein Bekenntnis. Also Rettungsgnade rückwärts, Rettungsgnade in die Gegenwart. Ich werde keinen gnadenlosen Tag mehr leben wollen. Und Rettungsgnade in die Zukunft. Das greift er doch mal. Der Apostel Petrus sagt das in seiner Sprache so wunderbar in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel gleich, dass ihr das Ziel eures Glaubens einmal erlangt. Das kommt noch. Was ist das Ziel des Glaubens? Die Rettung eurer Seelen. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir werden schon gerettet. Das kommt noch. Auch nochmal, dass es offenbar wird. Ich bin sozusagen schon von dem Gnadenleben umzingelt. Aber offenbar, für mich und die gesamte Welt wird's in der Gegenwart des Sohnes Gottes. Wenn es um Gnade geht, dann geht es um die Vergangenheit und ich singe meine Lieder. Wenn es um Gnade geht, dann geht es um die Gegenwart und es geht darum, nicht gnadenlos zu leben. Und wenn es um Gnade geht, dann geht es um die Zukunft und zu wissen, das wird einmal offenbar. Rettungsgnade. Aber dann gibt es ja noch eine andere Form von Gnade. Unsere kleinste Tochter mit ihrem relativ begrenzten Sprachschatz noch, hat doch verschiedene Möglichkeiten, ihre Meinung kundzutun. Und wenn irgendwas nicht so läuft, wenn es ein Problem gibt, wenn es eine Schwierigkeit gibt, dann sagt sie einfach nur, oh oh, ja, mehr nicht, nur oh oh. Ich könnte bedenken, dass manche bei Vers 12 auch oh oh sagen. Absagen, Zucht, ungöttliches Wesen, weltliche Begierden, besonnen, gerecht und fromm leben, das sind alles so dermaßen belastende Vokabeln. Der Vers ist nicht mehr zu retten. Oder vielleicht doch? Disciplina Gratiae haben die Reformatoren das genannt. Erziehungsgnade. Das klingt auch schon so, nicht wahr? Das klingt auch schon so. Das kommt auch nicht so gut rüber. Und sehen Sie, da wurde mir so mal deutlich und klar, als gestern eine Kassettenbestellung auf der langen Steinbacher Höhe einging, wo Donald Duck aus Entenhausen eine Kassette bestellt hat. Das gibt öfters mal so typische Scherze aus der Abteilung Kinder. Aber was mich fasziniert hat an dem Thema, was Donald Duck da bestellt hat, ist, welches Thema er sich wünscht. Und das Thema, was Kinder auf diesen Kassettenaufleger geschrieben hat, Donald Duck aus Entenhausen wünscht das Thema das harte Leben. Hat er das sehen wir mal, was das ist, ne, wenn man Christ wird. Das harte Leben. Die wissen schon, wo es lang geht. Und genauso sehen es ja auch viele Christen. Da sehen sie schon ein Gesicht zu. Das sind diese Zitronengesichter. Ja, wenn man einem Menschen eine ganze Zitrone in den Mund gibt, so etwa dieses Gesicht, dieses etwas spitze Gesicht. Ja, ich bin Christ geworden, das ziehe ich jetzt durch. Fragen Sie mich nicht, wie es ist. Ja, so in der Art. Das scheint es dann zu sein. Und dann kommt noch so ein Vers mit Absagen und Zucht und ungöttlichem Wesen und was da alles dazugehört. Und dann haben wir doch unsere Erfahrung gemacht. Die meisten von uns sind doch schon ein paar Jahre Christen. Und sie haben doch die Erfahrung gemacht, und ich doch auch, dass sie, wie wir es so schön neudeutsch sagen, inzwischen beratungsresistent sind, nicht wahr? Also das heißt, da kommen natürlich immer wieder Impulse an unser Leben ran, immer wieder, aber das kommt nicht mehr rein. Die ganzen moralischen Ermutigungen, die kommen doch nicht mehr an. Es hat sich doch faktisch nichts geändert. Und da leben wir eben so vor uns hin. Wie wirkt denn Disciplina Gratiae? Wie wirkt die denn? Die hat eine ganz starke Methode. Disciplina Gratiae, Spezialist dafür ist der Heilige Geist, hat eine ganz starke Methode. Und ich denke, die meisten von Ihnen haben diese Methode schon vielfältig in ihrem geistlichen Leben erfahren. Nämlich, die Disciplina Gratiae legt mir mein Leben als Dokument vor. Und sie gibt mir einen Beurteilungsmaßstab, dieses Dokument zu beurteilen. Und je mehr ich dieses Dokument einer kritischen Prüfung unterziehe, desto mehr kommt es zu einer gesunden Unzufriedenheit. Das ist der Weg der Disciplina Gratiae. Das ist der Weg. Das Dokument wird vorgelegt, einer kritischen Prüfung unterzogen, und weil der Heilige Geist in Ihnen und in mir wirkt, kommt es zu einer gesunden, guten Unzufriedenheit. Das ist nicht gut. Ich lasse es vielleicht nicht sagen von anderen, weil das ist dann zu peinlich und sonst wie, aber eigentlich weiß ich durch den Heiligen Geist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und ich bin mit dem Zustand unzufrieden. Und da setzt die Disciplina Gratiae an. Genau da. Und sagt, jetzt nimmt uns diese Gnade in Zucht, in die Pädagogik, in die Erziehung hinein. Ja, in welcher Weise? Dass wir sagen, das ist nicht gut, das soll nicht so bleiben. Ich will es nicht. Das, was ich hier tue, was ich denke, was ich rede, meine Einstellung, mein Verhalten, das ist nicht gut. Und sehen Sie, der Apostel Paulus hat für diesen Zustand eine eigenartige Vokabel, die wir damit überhaupt nicht verbinden. Er sagt, das ist gottlos. Das ist eigenartig. Wenn wir sagen, ein Mensch ist gottlos, dann kommen wir so in die Ebene, nicht mal eines mittleren Terroristen oder eines absoluten, von Gott sich abgewendeten Menschen oder wie auch immer, oder eines Kriminellen oder ich weiß nicht, was da vor Ihnen schwebt. Aber Sie und ich, nein, wir doch nicht. Wir haben ja gerade die Gnade erfahren. Und jetzt sagt der Apostel Paulus von den Jesusleuten, die unter die Disziplina Gratia geraten, dass sie ihr gottloses Wesen abzulegen haben. Da kommt Gottlosigkeit ganz anders ran. Es gibt ganz andere Gesichter der Gottlosigkeit. Im Denken des Apostels Paulus ist das kein Dramabegriff für irgendein paar letzte, besonders üble Sünder, sondern Gottlosigkeit ist ein Problem der Gemeinde Jesu. Ein Problem von Ihnen und ein Problem von mir. Denn Paulus sagt, da wo ich mein Leben, da wo ich meine Lage, da wo ich mein Beziehungsfeld, da wo ich Personen sehe, beurteile und behandle, als ob es Gott nicht gäbe, da bin ich gottlos. Das heißt, Sie und ich, wir führen in vielen Bereichen ein gottloses Dasein. Wir wollen es ja gar nicht, aber wir tun es. Wir beurteilen Menschen, ohne Gott zu sehen dabei. Wir beurteilen uns selbst, ohne Gott zu sehen dabei. Wir beurteilen Lagen, Situationen, ohne Gott zu sehen dabei. Und geraten immer, immer in ein gottloses Wesen. Und nach dem Denken der Bibel ist gottloses Wesen immer Realitätsverlust. Realitätsverlust. Denn die Bibel schließt Realitäten auf. Und wenn ich diese Realität nicht wahrnehme, die Realität Gottes über Menschen, Lagen, Personen, Situationen, dann geht die Welt wieder zu und ich bin in meiner kleinen, privaten Welt wieder und lebe, handle, tue, denke, als ob es ihn nicht gäbe. Legt ab dieses gottlose Wesen. Verstehen Sie, nicht wegen meinem Zitronengesicht. Ich sage mir, Mensch, das will ich doch überhaupt nicht. Ich will doch gar nicht leben ohne ihn. Aber genau da lockt mich jetzt die Disziplina Gratia und sagt, das musst du auch nicht, das musst du auch nicht. Leg das ab. Ein bewusstes, befreiendes Nein zum Leben ohne Gott. Und ein bewusstes Ja zum besonnenen, gerechten und frommen. Du bist Herr der Lage. Ich will sehen, wie du das siehst. Ich will deine Beurteilungsmaßstäbe haben. Bitte präge mich. Da wird man gelenkt, geführt und gehalten. Und wer so Disziplina Gratia erfährt, dessen Griff der Verkrampfung lockert sich, weil er gelockt wird von Gnade. Gelockert wird von Gnade. Es ist eine Entdeckung im Neuen Testament, auf die ein Theologe hingewiesen hat, dass alle Geschichten mit Christus, fast alle Geschichten mit Christus, in denen es zur Begegnung mit Menschen kam, immer an Werktagen passiert sind. Und so steht auch vor Ihnen und vor mir eine Woche lauter Werktage, in denen der Christus begegnet, in der Disziplina Gratia, sie herauslockt aus dem Realitätsverlust des gottlosen Daseins und sie hineinstellen will zu ihrem Segen und zum Segen anderer. In diese Realität, ich lebe mit Gott und unter seiner Gnade. Die Welt sieht anders aus, mit dem Vorzeichen der Gnade. Aber da kommt ja noch ein dritter Gedankengang dazu. Und der dritte Gedankengang, der dazu kommt, ist ja nun, ich würde mal sagen, das dritte Gebiet ist das schwächste Glied da in der Kette, normalerweise in der Christenheit. Von diesem dreischämligen Hocker, der da hier gebaut wird, ja, Soteriologie und Ethik und Eschatologie und die Gnade als die Platte obendrauf, nicht wahr, ist die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, das schwächste, das absolut schwächste Glied. Das kommt daher, dass wir natürlich im Schwerpunkt zyklisch denken. Zyklisch heißt immer in gleichmäßigen Rhythmen. Das ist auch richtig. So richtig. Ist auch biblisch begründet. Ich erinnere Sie nur an das Ende da von der Sintflutgeschichte und dem großen Segenswort des Gottes zu Noah. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das sind alles Zyklen. Und Sie und ich, wir leben wunderbar von Gott, dem Schöpfer, gewollt in Zyklen. Aber eben nicht nur zyklisch, sondern auch linear. Ja, das heißt, in einer Strecke nach vorne gedacht, in einer Dynamik, in einer Linie. Und beide Denkrichtungen braucht man zusammen. Den Zyklus, den Gott hineinstellt, und die Dynamik der Linie nach vorne. Und interessanterweise steht die Dynamik der Linie nach vorne beim Apostel Paulus einem ganz komischen Wort, was für uns eigentlich nicht dynamisch zu sein scheint, nämlich warten. Warten. Nun gibt es ja, da können wir lang drüber Beispiele sammeln, unterschiedliche Formen von Warten. Ganz verschiedene Formen. Es gibt so ein ödes, leeres Warten, wo einfach nur noch die Zeit totgeschlagen wird, wo es überhaupt nichts mehr geht. Es gibt aber auch ein angstvolles, hinauszögerndes Warten. Gestern Abend sind Einzelne schon abgereist und manche der Kinder wollten nicht unbedingt abreisen. Das ist ja ein schönes Zeichen, nicht wahr? Die Möglichkeit, es hinauszuzögern, ist, sich im weitläufigen Gelände langsteinbarer Höhe aufzuhalten. Ja? Und da muss man, wenn man mehrere Kinder hat, immer solche Suchtrupps ausschicken. Ne? Das heißt, die Abfahrt verzögert sich noch hinaus. Und manche sehen so ihr Leben, nicht wahr? Wie kann ich das Ding noch irgendwie hinauszögern? Ich weiß, irgendwann ist hier unten Feierabend, aber vielleicht gibt es noch Methoden, das hinauszuzögern. Bei der einen Abteilung, da geht es mehr in die medizinische Richtung, die anderen nehmen dann mehr die Fitness-Sparte für sich in Angriff. Ganz unterschiedlich, denn irgendwann einmal geht das Gefängnistor auf und ich muss ins Gefängnis der Ewigkeit hinein. Ist auch eine Möglichkeit zu denken. Und wieder andere, die warten, wie sagt es Paulus, auf die glückselige Hoffnung. Glückselige Hoffnung, nämlich auf Jesus Christus. Was ganz anderes. Also ob ich so öde vor mich hinlebe, ob ich sage, wie kann ich möglichst den Gefängniseintritt in die Ewigkeit hinausschieben. Und diese Variante, die hier in Titus 2 vor uns steht, glückselige Hoffnung, Jesus ist da. Jesus kommt mir entgegen, und zwar mit einer ganz eigenartigen Beschreibung. Jesus wird hier in Titus 2 nach der sprachlich wahrscheinlichsten Fassung bezeichnet als großer Gott und Retter. Wer ist Jesus? Der große Gott und Retter. Das ist Jesus. Der kommt mir entgegen. Dabei weiß Paulus, dass es da zwei Varianten gibt, wie er mir entgegenkommt. Entweder indem er mich persönlich nach Hause holt durch das Tor des Sterbens oder indem er seine Gemeinde zu sich ruft. Beides hat der Apostel Paulus in seinen Briefen klar und deutlich dargelegt. Diese beiden unterschiedlichen Wege, auf die glückselige Hoffnung, auf Jesus zuzugehen. Und das Problem ist bei uns vielfach, dass wir das auseinanderziehen. Wir sagen, jetzt leben wir. Und dann kommt vielleicht irgendwann dieser Sonderurlaub der Ewigkeit. Ja. Jetzt habe ich hier meinen Kuchen. Und vielleicht gibt es noch einen Gleck Sahne dann später zu. Ja. Jetzt, das ist alles real und fest. Das da drüben scheint mir diffus und neblig zu sein und nicht zu greifen. Das hier, das ist 99%. Das ist so 1%. Und entsprechend klappt das nicht und stimmt das nicht mehr. Und rutschten wir in ein Bild von Personen von dem Apostel Paulus und sagt, das sind die keine Hoffnung haben. Aber hier warten wir auf eine glückselige Hoffnung. Jesus! Und das beste Beispiel ist immer noch das Beispiel von der Startbahn. Sehen Sie, da steigen Sie in ein Flugzeug ein. Das macht man ja aus unterschiedlichen Gründen, Urlaub oder Dienstreise, sonst was. Sie steigen in ein Flugzeug ein. Und Sie nehmen da also Platz in diesem Flieger, die meisten von uns ja nicht gerade vorne, sondern eher weiter hinten, sind da in diesem Flieger also drin und dann geht das los. Und da geht das Flugzeug los und das ist sozusagen die Startphase. Und während der Startphase kann man unterschiedliches machen. Man guckt mal, wer rechts und links noch gerade so da ist oder man hat eine gute Ecke erwischt oder eher eine persönlich ein bisschen schwierige Ecke. Ich erinnere mich an einen Flug mit meiner Frau nach Brasilien, wo ich auf der einen Seite saß, auf der anderen Seite saß auch ein Mann, der sich im Laufe der Nacht ganz freundlich angenähert hat, bis er sein Haupt auf die Schulter meiner Frau gelegt hat. Das sind dann Beziehungen, die dann nicht ganz so erquickend sind. Also man sitzt da eben drin in dem Flieger und ja, und tuckert das so eben über die Stadtbahn hinweg. Und wenn Sie da in Frankfurt starten, dann müssen Sie noch anstellen, weil 3, 4, 5 vor Ihnen sind. Das geht nochmal einen Ruck vor, dann hält das Ding wieder, nicht wahr? Und irgendwann mal kommen Sie endlich, dreht er in die richtige Kurve und er ist in der entscheidenden Position. Und im Augenblick stehen Sie auf und sagen, das war schön, danke. Vielen Dank für diesen Flug, jetzt kann ich aussteigen. Aber sagen Sie, Sie ticken ja nicht ganz richtig, jetzt geht's doch erst richtig los. Das ganze Gehoppel, diese 60, 70, 80 Jahre auf der Startbahn dieses Lebens, waren doch nur für diesen einen Augenblick, wenn der Ewige den Schub gibt und dann sie abheben. Und das müssen wir sehen. Das müssen wir sehen und glauben lernen und darin leben lernen. Dann hält man nämlich manches besser aus. Weil weiß ich, hoppel auf den Punkt zu. Vielleicht mit rechts und links in schwierigen Koalitionen. Vielleicht selber auch unglücklich. Vielleicht sogar in Panik, wenn es gleich abhebt, nicht wahr? Aber ich hoppel auf den Punkt zu. Deswegen bin ich in diesem Flieger des irdischen Lebens drin. Dass der Punkt kommt, an dem der Ewige abhebt mit mir und ich in seiner Welt bin. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Glückselige Hoffnung. Jesus, der große Gott und Retter. Gnade, das ist das, was Gottes Liebe aus uns macht. Und dürfen wir in der Gnade leben. In der Gnade leben, dass wir keinen gnadenlosen Tag mehr bereit sind, unserem Leben zu dulden. Füttern Sie Ihre Seele mit der Botschaft der Gnade. Gnade, das heißt, dass ich hineinerzogen werde in seine Realität. In seine Realität. Gnade, das heißt, dass ich auf der Startbahn zu ihm mich bewege mit jedem Tag meines Lebens. Gnade, das ist das, was seine Liebe aus uns macht. Und ich wünsche Ihnen und mir Tage dieser Gnade. Zu Gebet lade ich Sie ein, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zum Vater im Himmel. Du hast uns durch dein stellvertretendes Sterben die Tür geöffnet. Wir dürfen hineingehen in die Gegenwart Gottes des Vaters als seine Kinder. Anbetung sei dir für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast, für diese Gnade. Und wir bitten dich heute Morgen für liebe Menschen, die mit uns hier in diesem Raum sind, dass du ihnen diese Sehnsucht ins Herz legst, im Rückblick ihre Gnadenlieder singen zu können. Und dann danken wir dir, dass du uns auch nicht allein lässt, wo wir es uns so schwer tun mit diesem umwerfenden Geschenk. Und wir bitten dich, dass du es uns ins Leben hinein verdeutlichst. Lass uns nicht gnadenlos leben mit uns und unserer Lage. Herr, von Herzen Dank, dass du uns die Tür öffnest und dass du uns erziehst, hineinziehst in deine Realität, in deine Wirklichkeit. Herr, und wir bitten dich, dass deine Zukunft hineindrückt in unsere Gegenwart. Lass es nicht zu, dass wir bei uns bleiben. Stoß die Tür weit auf. Ach Herr, wir danken dir für Gnade und wir bitten dich, dass Gnade sich entfaltet in unserem Leben, auch in den Werktagen, die vor uns liegen. Amen.